Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
7 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima haben wir heute einen Gast, der aus Japan kommt, der aber seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt und der sich als Journalist intensiv mit Fukushima und Kernkraft auseinandergesetzt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Masao Fukumoto.
Guten Morgen.
7 Jahre ist ein relativ langer Zeitraum. Ist man in Japan da inzwischen zur Tagesordnung übergegangen oder ist die Reaktorkatastrophe nach wie vor in Japan ein ganz großes Thema?
Für die Menschen in Fukushima ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema.
Ja.
Aber die nicht betroffen sind, ist es kein Thema mehr.
Das bedeutet, nach wie vor gibt es viele, die gerne zurückgehen würden in ihre Häuser, in ihre Gemeinden, in ihre Ortschaften, aber auch nicht dürfen?
Man kann jetzt in die vielen Gebieten zurückkehren,
ja,
weil die Sperrgebiete so bis Ende 2017 überwiegend für die Rückkehr freigegeben wurden.
Ja.
Aber man hat noch die Sperrgebiete, die für Rückkehr unmöglich gehalten sind.
Also je näher ein Gebiet am Unglücksreaktor, desto schwieriger ist es dann auch zurückzukehren?
Jawohl, aber nicht so ganz. Das hängt davon ab, wie die radioaktive Wolken nach der Katastrophe geflogen sind.
Ich habe gelesen, dass es in Japan fast so etwas wie eine gesellschaftliche Spaltung gegeben hat. Familien auf der einen Seite, Ältere vor allem, die unbedingt zurück wollen und Jüngere, die Kinder haben und sich nicht trauen. Ist das so?
Insbesondere die jungen Familien mit kleinen Kindern haben immer noch die Angst vor der erhöhten Strahlenbelastung. Aber die alten Menschen haben sehr enge Bindung an die Heimat. Deshalb wollen sie lieber zurück. Ich kenne auch ein Ehepaar, der Mann als Bauer möchte lieber in die Heimat zurück, aber die Frau nicht.
Und wie haben die sich jetzt entschieden?
Noch nicht ganz haben sie sich entschieden. Aber zuerst müssen sie zuerst mal das Haus sanieren lassen. Das ganze Haus muss abgerissen werden, neu gebaut werden bzw. saniert werden. Das ist echt schwierig.
Und teuer.
Teuer, aber das wird alles von TEPCO bezahlt.
Von der Betreiberfirma,
ja, ja,
über die wir im Lauf dieser Sendung,
ja,
auch noch reden,
ja,
müssen, weil da vieles von dem, was passiert ist, nicht so ganz in,
ja,
Ordnung
aber
war.
Aber überlegen Sie, dort haben die Menschen 7 Jahre gar nicht gewohnt. Dann sind in diesem Haus Mäuse, andere Insekten wie Kakerlaken und Spinnen da. Und auch noch radioaktive Stoffe sind auch im Haus. Dann muss man alles dekontaminieren.
Masao Fukumoto ist unser Gast. 7 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Ein Mann, der aus Japan kommt, in Deutschland lebt und Mitte der 80er Jahre erstmals in Deutschland gelandet ist. In Deutschland Ost, also in der DDR. Sie haben in Japan eine Anzeige gesehen?
In einer Zeitungsanzeige gelesen, dass eine japanische Baufirma einen Übersetzer sucht.
Okay, und Sie hatten Deutsch in der Schule in Japan?
Nein, an der Uni habe ich dann Germanistik,
ah, ja,
studiert,
okay,
aber
gut,
ich war nie davor in Deutschland.
Und dann sind Sie nach Deutschland geflogen und nicht in Deutschland West gelandet, sondern in Deutschland Ost?
Vom Tegel Flughafen Tegel wurde ich abgeholt.
Ja.
Über Checkpoint Charlie habe ich dann Ost-Berlin erreicht.
Wie war das dann in Ost-Berlin? Ich meine, Sie kannten dieses Land, dieses System, diesen Sozialismus ja überhaupt nicht.
Der Unterschied war enorm.
Ja.
Ja, es gab keine Reklame und ich war auch noch an dem Tag zum ersten Mal in der Kaufhalle. Das, aha, ist ein Supermarkt in der DDR. Dann konnte ich überhaupt nicht, sagen wir so, verstehen, was ich kaufen soll.
Mhm.
Weil der Unterschied der Produkte so groß war.
Okay. Und das Leben dann in dieser DDR hat sich ja sicher auch sehr unterschieden von Ihrem Leben in Japan, das Sie geführt haben.
Ja, natürlich, ja. Aber je länger ich dort war, desto mehr habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mich dort wohler fühle.
Okay, sind Sie dann auch Sozialist und Kommunist geworden?
Nee, gar nicht.
Okay.
Nee, aber ich konnte glücklicherweise dort relativ neutral bleiben.
Haben Sie dann irgendwann mitbekommen, als Sie dort waren, in den Jahren danach, dass dieses System immer mehr den Bach runtergeht, mündend dann letztlich in dem Fall der Mauer?
Sage ich mal so, aber ich konnte nicht glauben, dass die Mauer fällt. Aber es muss was geändert werden, habe ich gedacht. Aber an den Mauerfall habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, wie haben Sie dann reagiert, als die Mauer gefallen ist? Waren Sie froh? Waren Sie ratlos? Waren Sie irritiert?
Sehr gemischt.
Aha.
Sehr gemischt. Ich war auf der einen Seite sehr froh, weil die Menschen damit mehr Freiheit bekommen können. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, dann wird die DDR-Kolonie von Westdeutschland.
Für Sie zum Glück war es dann so, dass Sie in Westberlin auch eine Frau kennengelernt haben, die aus Japan gekommen ist. Und Sie sind, glaube ich, heute noch ein Paar.
Ja, sie ist wahrscheinlich Ende 70er Jahre nach Westberlin gekommen, um Gesang zu studieren.
Okay.
Ja, und ohne Mauerfall hätten wir uns nicht kennengelernt.
Dieser Unglücksreaktor von Fukushima, also Kernschmelze in 3 von 4 Reaktoren. Weiß man, wie es da heute im März 2018 aussieht?
Nein, überhaupt nicht. Man hat versucht, mit dem Roboter zu erkundigen,
ja,
was es dann wirklich dann dort aussieht.
Also Roboter deshalb, weil Menschen da nicht rein können. Das ist ausgeschlossen.
Nein, überhaupt nicht. Das ist total ausgeschlossen. Wenn jemand dort ist, stellt man sofort.
Also mit diesen Robotern haben die versucht, sich ein Bild der Lage zu machen. Dann gibt es ja immer noch dieses Problem der Kühlung. Wie geht das? Wie macht man das?
Muss man immer wieder dann Wasser liefern? Kann man dann relativ einfach die Brennelemente kühlen. Das ist kein Problem.
Aber das Wasser ist ja dann auch kontaminiert. Das ist ja dann verstrahlt. Wird es irgendwo gesammelt oder wird es
ja,
einfach ins Meer gelassen?
In verschiedenen Behältern muss man dann zuerst mal das kontaminierte Wasser lagern.
Ja.
Danach wird das Wasser dekontaminiert. Dann wird das Wasser ins Meer geschickt.
Das passiert schon?
Schon seit langem.
Was ist mit dem Grundwasser? Ist das Grundwasser gefährdet? Weil da gab es auch immer mal wieder Meldungen, dass es da problematisch sein könnte.
Das Grundwasser ist dann kontaminiert. Das muss dann gestoppt werden, aber man hat dafür dann eine Eiswand errichtet. Aber
okay,
die Eiswand funktioniert nicht. Deshalb fließt das kontaminierte Wasser immer wieder ins Meer.
Wie ist es eigentlich mit den Fischen? Also ich erinnere mich, als Fukushima passiert ist, hatte man ja auch große Angst, dass das Auswirkungen hat auf das Meer, auf die Fische, die in diesem Meer leben. Wie ist es da?
Ich war mal dann in einem Forschungsinstitut, das die Kontamination von Fischen erforscht. Dann habe ich erfahren, das hängt davon ab, wo die Fische leben. Wenn
okay,
die Fische am Meeresboden leben, sind die Fische relativ hoch kontaminiert. Und wenn die Fische im Mittelbereich des Meeres dann leben, dann sind die Fische fast gar nicht kontaminiert,
okay,
weil die Bewegung von Fischen sehr breit ist.
Ja, werden dann Fische in diesem Meer überhaupt gefangen? Und wenn sie gefangen werden, werden die dann auf Strahlung untersucht, bevor
ja,
sie verkauft werden?
Ja.
Ja?
Ja. Die Innung der Fischerei misst immer wieder dann die gefangenen Fische.
Masao Fukumoto, unser Gast heute Vormittag, japanischer Journalist, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, hat sich intensiv beschäftigt mit Kernkraft, mit Fukushima natürlich aus naheliegenden Gründen, aber nicht nur. Ich weiß gar nicht, wie viele Kernkraftwerke haben Sie schon besucht insgesamt?
Wenn ich mich daran richtig erinnere, habe ich mehr als 10 Kernkraftwerke besichtigt.
Okay. Wo vor allem?
Insbesondere in Osteuropa.
In Osteuropa?
Ja.
Welches war das Schlimmste?
Das Schlimmste kann man nicht sagen, aber das Interessanteste war für mich, dass ich auf dem Reaktorkern stehen konnte. Reaktorkern bedeutet, da unten nur Brennelemente.
Wo war das?
In Litauen.
In Litauen,
ja.
Okay.
Das war der gleiche Typ von Tschernobyl.
Haben Sie da eigentlich eine Führung gekriegt? Man kommt ja nicht, kann ja nicht einfach in ein osteuropäisches Kernkraftwerk reinspazieren.
Nee. Ich habe immer wieder einen Termin vor Ort.
Ja.
Dann wurde ich auch noch immer begleitet. Dann wurde es mir gezeigt, was das ist und so weiter und so weiter. Ja.
Aber da haben natürlich diejenigen, die Sie geführt haben, versucht, das alles in einem schönen Licht erscheinen
ja,
zu lassen.
Ja, aber weil ich schon verschiedene Erfahrungen habe mit dem AKW, dann konnte ich mal sehen, was da gefährlich ist und so weiter.
Ja,
zum Beispiel, wie viele Dieselaggregate als Reserve hat.
Dieselaggregate als Reserve, warum ist das wichtig?
Weil man ansonsten ohne Dieselaggregate keinen Strom liefern kann.
Im Havariefall?
Jawohl.
Okay.
Jawohl. Ob man zwei Aggregate hat oder drei hat, das ist dann entscheidend. Wenn ein Aggregat kaputt gegangen ist, schaltet der andere automatisch ein. Aber wenn zwei kaputt sind, ist es entscheidend, ob man noch einen Reserve hat oder nicht.
Sie waren auch mal in Gorleben 1000 Meter unter der Erde. Wie sind Sie da hingekommen? Was war das für eine Geschichte?
Es gab verschiedene Besichtigungstermine. Zum Beispiel, Sie können auch noch nach unten gehen, wenn Sie einen Termin bekommen.
Als Journalist?
Nee.
Jeder?
Jeder.
Okay. Da gibt es einfach Führungen
nach
unten.
Ja,
okay.
Ja.
Sie waren unten, wie war das da?
Mit dem Aufzug geht man runter.
Mhm.
Ja. Und dann spürt man dann starken Wind.
Aha.
Und Staub.
Aha.
Unten ist es kühler, weil man im Salzgestein ist.
1000 Meter unter der Erde, das war mal gedacht als Endlager für den Atommüll, wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach nie in Betrieb gehen?
Wahrscheinlich nein, weil man dort Salzgestein hat. Salzgestein war früher Meer.
Ja.
Das heißt, muss es irgendwo dann Wasser geben.
Aha.
Das ist nicht so gut für die Entlagerung.
Warum nicht?
Weil die Behälter dadurch dann auch noch verrostet werden, beziehungsweise auch noch die Materialien verschlechtert werden.
Wir reden 7 Jahre nach Fukushima über das, was dort passiert ist und haben das Problem, dass es eigentlich keine richtig seriösen Opferzahlen gibt. Oder kennen Sie welche?
Nein, überhaupt nicht. Meiste Toten sind vom Erdbeben bzw. vom Tsunami gestorben.
Ja.
Und was die Atomkatastrophe angeht, weiß man gar nichts.
Wie viele Menschen dann durch die Strahlung beispielsweise danach oder auch Jahre danach ums Leben gekommen sind,
ja,
weiß man nicht.
Ja, das ist schwer zu ermitteln.
Erhöhtes Krebsrisiko, weiß man das? Gibt's
Krebsrisiko
da was?
Muss es geben, aber das ist schwer zu ermitteln, woran man gestorben ist.
Ja. Fehlgeburten, Totgeburten, weiß man da was?
Die Frage ist, ob man die Zunahme hat oder nicht. Ja, zum Beispiel, ich habe mit den deutschen Experten geforscht, die Sterblichkeit bei Fäten oder
bei Föten.
Oder bei einjährigen Kind gestiegen ist oder nicht. Haben wir die Zunahme der Sterblichkeit dann festgestellt. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob die Sterblichkeit an der Strahlung liegt. Wir gehen davon aus, aber schwierig.
Hat es Menschen gegeben in Japan, in Fukushima, die sich im Zusammenhang mit der Katastrophe umgebracht haben?
Ja, zum Beispiel, man musste in provisorischen Wohneinrichtungen leben, wenn sie mal dann evakuieren mussten.
Ja.
Ja, dann wohnen sie ganz einsam, weit von der Heimat. Es gab dann viele Suizidefälle.
Ja.
Nach der neuerlichen dann Berichterstattung muss es über 2000 geben.
Werden diese Menschen oder wird ein Teil dieser Menschen eigentlich psychologisch betreut? Gab es sowas wie eine psychologische Versorgung auch für die Opfer dieser Katastrophe?
Ich habe in Berlin eine Sozialarbeiterin kennengelernt, die im Sperrgebiet, vom Sperrgebiet ist.
Eine Japanerin.
Aber eine Japanerin. Ja, ja, sie hat immer wieder die Menschen besucht in einer provisorischen Wohneinrichtung wohnen. Aha. Und sie durfte aber nicht offen sagen, dass es dann Suizidfälle gibt. Aber okay. Ich habe offen gefragt. Sie kennen wahrscheinlich einige Suizidfälle. Hat sie ja gesagt.
Wie sehen Sie eigentlich die Rolle, die die Betreibergesellschaft TEPCO im Zusammenhang mit der Katastrophe gespielt hat?
TEPCO hat für den AKW-Unfall eine große Rolle gespielt.
Große Verantwortung.
Ja, oder sage ich mal so große Verantwortung, weil TEPCO nicht so genau kalkuliert hat, wie hoch der Tsunami wird. Aber die Höhe des Tsunamis wurde übertroffen.
Die Sicherheiten, die es gab, die waren einfach nicht ausreichend. Man hat auf eine sinnlose Art und Weise Geld gespart und hat hinterher eine viel teurere Quittung bekommen.
Jawohl, jawohl. Beim Bau des Unfall-AKWs hätte man genau überlegen müssen, wie hoch der eventuelle Tsunami wird.
Ja. Wie war die Informationspolitik von TEPCO, wenn wir uns zurückerinnern?
Die Informationspolitik von TEPCO war ganz, ganz schlecht. Selbst der damalige Premierminister, Herr Kang, konnte genaue Informationen nicht bekommen.
Ja.
Ich habe selbst von ihm gehört.
Was hat er Ihnen erzählt?
Er konnte gar keine genauen Informationen bekommen. Deshalb musste er selbst hinfahren, hat er gesagt.
Ist er dann hingefahren?
Ja.
Und da hat er die Informationen dann bekommen? Auch nicht?
Ja, auch nicht.
Ist er vom Anhänger, vom Kernkraftanhänger zum Kernkraftgegner geworden?
Jawohl.
Ja?
Ja, kann man so sagen.
Gibt es viele Menschen in Japan, die diese Wandlung gemacht haben?
Ja, zum Beispiel nicht nur Herr Kan, sondern zwei ehemalige Premierminister sind jetzt gegen die Atomenergie.
Das heißt, die Anti-AKW-Bewegung in Japan ist heute deutlich stärker, als es vor Fukushima der Fall war?
Ja, kann man sagen, aber die Macht der Atomindustrie ist enorm.
Wie zeigt sich diese Macht?
Die Unternehmen sind auch noch finanziell von der Werbeeinnahmen, von den Stromversorgungsunternehmen abhängig.
Welche Folgen hat denn Fukushima gehabt, was die Versorgung Japans mit Atomstrom angeht? Sind da jetzt viele Atomkraftwerke stillgelegt worden seither?
Nach der Katastrophe wurden sofort alle Reaktoren abgeschaltet. Der Sicherheitsstandard wurde auch erhöht. Jetzt sind drei Reaktoren in Betrieb.
Okay, und viele auch stillgelegt?
Stillgelegt kann man noch nicht sagen, aber die Regierung bzw. die Stromversorgungsunternehmen sagen, dass noch 40 Reaktoren betriebsfähig sind.
Die AKW-Bewegung in Japan hat Zulauf bekommen, wobei für viele es ja nie klar war, warum nach Hiroshima, nach Nagasaki Japan so stark auf Atomkraft gesetzt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Es ist schwer zu sagen. Zum Beispiel die Regierung sagt, weil Japan keine Rohstoffe hat, dann muss man Japan sich auf die Atomenergie setzen. Zum Beispiel, wenn man ein AKW in der Gemeinde hat, bekommt man sehr viel Geld.
Von wem?
Vom Staat.
Okay.
Es gibt viel verschiedene Abgaben für den Standort.
Das heißt, da gibt es auch eine richtig große Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen, zwischen der Politik auf der einen Seite und den Betreibern der Atomkraftwerke auf der anderen?
Ja, ja. Dadurch fördert der Staat immer wieder die Atomindustrie.
Gibt es eigentlich, was Atomkraft in Japan angeht, auch eine, journalistisch gesehen, eine kritische Berichterstattung?
Es ist schwer. Es ist schwer, echt schwer. Die meisten Medien kritisieren nicht so die Atomindustrie bzw. Atomenergie. Aber es gibt eine Zeitung, die sich gegen Atomenergie stellt. Der Hauptsitz der Zeitung ist in Mitte Japans, wo Toyota ist. Das heißt, okay. Die Zeitung ist nicht abhängig von der Werbeeinnahmen von großen Stromversorgungsunternehmen.
Weil die schon ihr Geld von Toyota bekommen. Hat sich denn, wenn Sie es ansprechen, finde ich total spannend, hat sich denn Toyota da positioniert? Haben die Stellung bezogen zur Atomkraft?
Nein. Nicht. Trotzdem.
Sowas macht man nicht in Japan, oder?
Nein, macht man nicht.
Konnte sich die Atomlobby in Japan auch deshalb so lange so stark halten, weil es irgendwie zu dieser japanischen Mentalität passt, freundlich zu sein, keine Konflikte entstehen zu lassen?
Das hängt überwiegend von der Struktur Japans ab. In Provinzstädten hat man gar keine Industrie, nur Bauindustrie. Ja, muss man was überlegen, wie man dann Geld verdienen kann. Deshalb hat man entschieden, in Provinzbereichen oder Provinzregionen große Kernkraftwerke zu bauen. Und dann wird man immer wieder von der Atomenergie abhängig. Ja, die Gemeinde bekommen viel Geld immer wieder. Sie bauen dann immer überdimensionale öffentliche Einrichtungen, damit die Bauindustrie viel verdienen kann. Wenn man dann in diesen Kreis eingetreten ist, kann man nicht mehr austreten.
Masao Fukumoto, der Mann, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt, aus Japan kommt, sich auch schon sehr, sehr lange, nicht erst seit Fukushima, mit Kernkraft beschäftigt. Eine Reaktorkatastrophe, die die Welt verändert hat und die in Deutschland dazu geführt hat, dass Atomkraft kein Thema mehr ist. Hätten Sie mit dieser schnellen Wendung in Deutschland gerechnet?
Ja, aber sowieso hat Deutschland davor schon für den Atomausstieg entschieden.
Rot-Grün hat damals entschieden, aber Frau Merkel hat es mit ihrer Koalition denn wieder ein Stück weit rückgängig gemacht.
Ja, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass die Kanzlerin so schnell ihre Entscheidung rückgängig gemacht hat. Habe ich damit nicht gerechnet.
Ja, haben viele nicht damit gerechnet. Wie ist es in Japan dann weitergegangen? Also da konnten die Menschen ja erst recht nicht zur Tagesordnung übergehen.
Man hatte immer wieder Angst, gleich nach der Katastrophe. Jetzt, nur die Betroffenen haben Angst vor der erhöhten Strahlenbelastung, aber meiste Menschen haben kein Interesse mehr.
Wie schätzen Sie das für andere Länder auf dieser Welt ein? Für oder gegen den Bau neuer Kernkraftwerke?
Tendenziell, dass man auch noch jetzt noch auf die Kernenergie setzen soll, insbesondere in Osteuropa, weil man durch die Kohlekraftwerke so schlechte Luft hatte. Deshalb möchte man jetzt lieber saubere Luft. Dann denkt man dann an die Kernenergie.
Die Befürworter der Atomkraft haben ja immer gesagt, das ist eine unschlagbar preiswerte Energieform. Aber mit eingerechnet wurde, glaube ich, nicht, dass man nicht so genau weiß, was man mit diesem ganzen hochgefährlichen Müll schlussendlich machen soll.
Jawohl. Insbesondere, man hat noch keine Ahnung, wie viel man dann für die Endlagerung oder für den Rückbau ausgeben muss. Wenn man dann alles berechnet hat, wird es wahrscheinlich teurer.
Wie ist es überhaupt mit dem Endlager? Also Gorleben wird wahrscheinlich nicht in Betrieb genommen werden, aus Gründen, über die wir vorhin geredet haben. Es gibt kein anderes Endlager. Wie ist es eigentlich bei anderen vergleichbaren Ländern in Europa? Haben die ein Endlager?
In Europa hat man zum Beispiel in Finnland ein Endlager.
Okay.
Zum Beispiel in Japan gar keins.
Wo ist da der Müll zwischengelagert?
Einfach auf einer freien Fläche.
Okay. Und man hofft, dass nichts passiert. Kein neues Erdbeben, kein neuer Tsunami.
Überlegen Sie mal, wenn wieder mal der Tsunami kommt, werden die Müll wieder weggespült ins Meer.
Ja.
Was passiert dann denn?
Was passiert dann?
Dann wird die Pazifik noch mehr verseucht.
Ja, da bleibt uns am Ende der Sendung nur das Prinzip Hoffnung.
Jawohl.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Eins gehört.